Zweiter Advent. Freude der Umkehr, darum soll es heute gehen. Adventszeit ist ja tatsächlich eine Fastenzeit. Man soll es nicht glauben. Adventszeit, da geht es um Umkehr, um Fasten, um Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Und es geht um eben diametral was anderes als das, was wir so erleben und größtenteils ja auch mitmachen. Also bei uns ist ja Weihnachten oder Adventszeit als Vorweihnachtszeit. Da werden ja teilweise Weihnachtslieder gesungen und wenn wir auf die Weihnachtsmärkte gehen, da ist dann das Weihnachtsliedergedudel, sag ich jetzt mal, in den Geschäften teilweise auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch so ist. Ich glaube, da gab es irgendwann mal ein Problem mit der GEMA. Ich bin da so selten. Also, aber es wird so als Vorweihnachtszeit erlebt. Viele haben Stress. Viele hetzen von einer Weihnachtsfeier zur anderen. Als ich letzte Woche unterwegs war nach Kleve in den Gottesdienst, wo ich gepredigt habe, zur Vineyard Kleve, habe ich halt Radio gehört, wie ich es meist im Auto tue. Und da gab es ein Interview mit einem professionellen Weihnachtsfeierorganisator. Also der hatte eine Firma gegründet, um Weihnachtsfeiern zu organisieren. Und da gab es dann Teambuilding-Feiern, wunderbar, ist alles toll. Weihnachten in Honolulu am Strand oder keine Ahnung. Also alles Mögliche, aber es hatte nichts zu tun, so wie ich es gehört habe, mit dem, wo es eigentlich drum geht, in der Adventszeit und auch nicht Weihnachten. Für andere ist Adventszeit so eine kuschelige Zeit, da ist es schön warm, also im Haus, draußen nicht, aber im Haus, da stellt man den Ofen an oder den Kamin oder den Kaminofen, es ist schön drumherum, hat das Licht an, es ist Plätzchen, es ist hell und es ist kuschelig. Das ist aber in der Bibel ganz anders. Überhaupt nicht, weder kuschelig noch stressig. Und ich möchte einen Text mit euch lesen, der traditionell in der evangelischen und katholischen Kirche als Predigttext in diesen Wochen vorgeschlagen ist. Und der ist wirklich krass. Aber der thematisiert genau das, worum es in der Adventszeit geht. Ich lese Matthäus 3. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hatte: Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus dem ganzen Jordanland zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand. Er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Ein krasser Text, nicht wahr? Heftig. Und so ein Kontrast zu dem, wie wir Advent feiern. Aber es geht um die Vorbereitung des Kommens Jesu. Wir bereiten uns darauf vor, dass der heilige Gott in die Welt kommt. Und eben, Gott ist heilig. Gott ist eben nicht das liebe Christkindlein oder der alte Weihnachtsmann. kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wir können Gott nicht begegnen, ohne umzukehren und unsere Schuld zu bekennen. Jesaja 6 heißt es, dass Jesaja Gott sah, das heißt, er sah eigentlich nur den Saum seines Gewandes. Und er sagte, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere gesehen. Weh mir, ich bin verloren. Geh weg von mir. Ich ertrag das nicht. Bei Mose war es sehr ähnlich. Er will Gottes Herrlichkeit sehen und Gott sagt zu ihm, du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Wir verbrennen, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen. Das ist so ähnlich, wie wenn wir zu nah ans Feuer kommen und leicht brennbare Sachen anhaben. Dann verbrennen wir. Und das ist dann nicht die Strafe des Feuers, sondern das passiert einfach. Und so weiß Johannes, dass die Menschen Vergebung brauchen, um Gott zu begegnen, um bereit zu sein für das Kommen Gottes auf diese Welt. Und so predigt er Umkehr und Buße, lädt sie ein, ihre Sünde zu bekennen und bereit zu sein, ihn zu empfangen, ihm begegnen zu können. Ich finde es erstaunlich, dass sie alle kommen. Das hat sich bestimmt rumgesprochen, was für eine krasse Botschaft Johannes der Täufer hatte. Und trotzdem kommen sie. Sie kommen zu Fuß und sie sind in Scharen bei ihm, um ihm zuzuhören. Um ihre Sünden zu erkennen und bereitwillig Buße zu tun, bereitwillig ihre Schuld zu bekennen und sich taufen zu lassen, ist doch erstaunlich. Aber ich denke, sie haben zum einen so eine Sehnsucht, dass sich etwas verändert, so eine Sehnsucht, dass nach Gott. Und zum anderen haben sie wahrscheinlich auch von denen, die schon bei ihm waren und zurückgekehrt sind, gehört, wie befreit oder auch erlebt, wie befreit die sind. Und wie befreit sie waren, nachdem sie diese Botschaft gehört haben und nachdem sie umgekehrt sind. Und dann gibt es da die Pharisäer, die Frommen, und die Sadduzäer, die denken, dass sie alles richtig gemacht haben. Und die bekommen dann noch eine extra Predigt und die ist besonders schlimm. Ihr Schlangenbrut. Wer hat euch gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigt. Frommsein alleine reicht nicht. Es braucht Früchte im Leben. Die Pharisäer nehmen zwar alles sehr genau, aber offensichtlich bringen sie keine Frucht in ihrem Leben. Sie berufen sich auf ihre fromme Vergangenheit und ihre Gesetzestreue. Aber das reicht nicht. Man muss sehen, dass jemand zu Gott gehört. Nicht an der Kleidung und seiner Frömmigkeit, sondern an seinem Leben, seinem Verhalten, an seinem Reden, an seiner Haltung, an den Auswirkungen seines Lebens. Kurz an der Frucht, die sein Leben hervorbringt. Und Johannes konfrontiert sie damit, dass vielleicht gerade sie es besonders nötig haben, umzukehren. Wer auch immer wir sind, ob wir eher zu den Pharisäern gehören oder zum gewöhnlichen Volk, das Johannes hinterhergereist ist, das gilt für uns auch. Wir müssen immer wieder umkehren, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Er ist heilig. Ich habe gerade ein bisschen geachtet auf die Lieder. Ich fand, sie passten sehr gut zu dieser Botschaft. Aber da gibt es auch so Heiligkeitslieder, wo gar nicht dieses Erschrecken deutlich wird, sondern dann ist diese Heiligkeit kombiniert mit der Liebe. Das stimmt zwar, er ist voll Liebe und diese Heiligkeit ist Liebe, ist brennende Liebe. Aber es ist nicht Liebe, die alles zudeckt, sondern Liebe, die aufdeckt. und Liebe, die dann wegnimmt und Liebe, die befreit. Aber die ist schon, das ist nicht irgendwas. Das ist nicht Eierpopeia. Es gilt auch für uns, wenn wir Gott begegnen wollen, dass wir dem heiligen Gott begegnen. Und das ist auch, es ist ein Feuer, dem wir begegnen. Und ich möchte uns alle zur Umkehr einladen. Entweder zum ersten Mal oder zum x-ten Mal. Und es ist tatsächlich wie so ein Kreislauf. Die Gegenwart Gottes führt uns zur Umkehr, siehe Jesaja. Er begegnet dem heiligen Gott. Er sagt, heilig, heilig, heilig. Oder das singen die Engel und die Seraphim. Und er begegnet dem heiligen Gott und er wird zur Umkehr geführt. Er kann ihm nicht begegnen und sagt, wehe mir, ich vergehe, ich ertrage es nicht, deine Heiligkeit. Ich bin ein Mann unreiner Lippen, in einem Volk unreiner Lippen. Und dann kommt die Kohle und reinigt seine Lippen und dann wird er schließlich gesandt nach der Reinigung, nach der Vergebung. Und umgekehrt, immer wenn wir umkehren, begegnen wir Gott. Begegnen wir Gott in seiner Liebe, in seiner unendlichen Liebe. Und wir wünschen uns ja Gegenwart Gottes. Das wünschen wir uns in jedem Gottesdienst. Wir wünschen uns, dass wir Gott begegnen, jedes Mal. Apostelgeschichte 2, nach der Pfingstpredigt des Petrus, fragen die Leute, was sollen wir denn tun, Petrus? Und Petrus sagt, kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Kehrt um. Dieselbe Botschaft. Gott ist gekommen im Heiligen Geist. Wie kriegen Sie Anschluss? Wie kriegen Sie diese Beziehung? Wie kommen Sie da hinein in diesen Fluss des Heiligen Geistes und des Reiches Gottes? Durch Umkehr. Durch Bitte um Vergebung und durch Umkehr. Ein neues Leben. Wie sollen wir denn umkehren? Ja, wo sündigen wir denn? Ich denke, es gibt neben dieser Grundsünde, Gott nicht zu vertrauen, drei Arten von Sünde, die aber auch daraus entspringen, dass wir uns von Gott entfernt haben. Das sind die Tatsünden, die Wortsünden und die Haltungs- oder Gedankensünden. Tatsünden bekennen wir zum großen Teil hoffentlich gleich am Anfang unseres Weges mit Jesus. Zum Beispiel Betrug, Ehebruch, Lügen, hier und da mal was mitgehen lassen, Gewalttätigkeit, je nachdem, wo wir herkommen. Es gibt Sünden, ich glaube, da muss Gott zu vielen von uns noch reden, auch Tatsünden. Ich habe mich mit einer Freundin drüber unterhalten, über diese Predigt, und dann habe ich so gesagt, naja, die Tatsünden, die haben wir ja so hinter uns, nachdem wir Christen geworden sind. Dann meinte sie, naja, sie hätte sie überhaupt nicht hinter sich. Und dann sagte sie, ja, da gibt es Konsumsünden, da gibt es Umweltsünden, da gibt es Sünden, wie wir mit den Tieren umgehen, da gibt es alles Mögliche, und das stimmt. Da muss Gott viele von uns, also auch mich, noch überführen. Einige von uns sind da schon weiter als ich. Susi hat letzten Sonntag, glaube ich, einiges dazu gesagt. Das sind die individuellen Sünden. Dann gibt es die strukturellen Sünden. Und ich meine, wenn wir da anfangen, ungerechte Zölle, ungerechte Löhne, ungerechte Arbeitsbedingungen weltweit und so weiter. Also das wäre alles unter dieser Kategorie Tatsünden zu sehen. Da haben wir noch großen Nachholbedarf. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das würde jetzt die Predigt sprengen. Und ich denke, da müsste man auch drüber reden. Zweitens gibt es die Wortsünden. Darüber haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht bei unserer Kampagne. Ich glaube, die war letztes Jahr, über Worte und Gedanken. Und die sind noch tückischer als die Tatsünden. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Sprüche 18. Und wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Tatsächlich können wir ja mit unseren Worten morden. Wir kennen alle das Wort Rufmord. Wie geschieht das? Wir brauchen einfach nur negativ über einen Menschen reden und das streuen. Und schon ist es passiert. Einen anderen schlecht machen, Gerüchte streuen und schon hat jemand seinen guten Ruf verloren. Das geschieht ganz oft in der Presse. Und ich dachte an Christian Wulff. Das war eine Pressekampagne gegen ihn. Und gut, dann kam ein Gerichtsverfahren, aber er wurde freigesprochen. Aber er musste zurücktreten als Bundespräsident. Und es passiert. Es werden Leute in der Presse fertig gemacht. Es passiert beim Mobbing, dass Leute fertig gemacht werden. Und sie können sich gar nicht dagegen wehren. Es passiert. Es passiert im Internet. Ich glaube, man nennt das Shitstorm. Aber es passiert auch mit bester Absicht in der Christenheit. Indem man negativ über eine Gemeinde redet, über eine andere Konfession, indem man sagt, naja, der und der, das ist auch nicht so, der ist da so extrem oder da so lasch oder da, weiß ich was mal, was wir alles so reden. Damit machen wir andere kaputt. Damit machen wir das Reich Gottes kaputt. Und dann gibt es Gedanken- und Haltungssünden, die betreffen unser Herz und unseren Kopf. Und Kopf und Herz haben auch da eine Menge miteinander zu tun. Zum Beispiel, wir haben uns ein negatives Urteil gebildet über jemand oder wir sind neidisch oder wir finden jemandes Art doof oder wir gönnen etwas dem anderen nicht oder wir verurteilen einen anderen. Und Jesus sagt einmal, was nicht das macht einen Menschen unrein, was er isst. Weil es gab sehr rigorose Speisegebote. Nicht das macht uns unrein, was wir essen, sondern das, was er im Herzen an bösen Gedanken hat und was dann aus seinem Mund herauskommt. Das macht uns unrein. Matthäus 15, Jesus rief die Leute zu sich und sagte, hört und begreift, nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Wortsünde. Da kamen die Jünger zu ihm und sagten, weißt du, dass die Pharisäer über deine Worte empört sind? Er antwortete ihnen, lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden beide in eine Grube fallen. Da sagte Petrus zu ihnen, erkläre uns dieses rätselhafte Wort. Er antwortete, seid auch ihr immer noch ohne Einsicht? Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Gedanken und Haltungssünden. Gott will uns befreien von all dem, damit er uns begegnen kann. Und die Gegenwart Gottes, die wir uns so sehr wünschen, ist nicht ein schönes Gefühl, so kuschelig warm ums Herz, sondern sie führt uns in die Umkehr. Sie lässt uns erkennen, wer er ist und wer wir sind. Jesaja erträgt die Gegenwart fast nicht. Wohin führt es uns, wenn wir unsere Sünden bekennen und umkehren? Wir erleben mehr Lebensfreude. Wir können Gottes Geschenke in Anspruch nehmen. Wir können mitwirken bei der Ausbreitung seines Reiches. Denn dies ist ja nicht etwas, was wir machen können, sondern sein Reich und er lebt ja in uns. Wir können das Reich ja nicht bauen, Das steht übrigens auch in der Bibel nicht. Das sagen wir so oft, Reich Gottes bauen, dass wir das tun. Steht aber nirgendwo in der Bibel, Reich Gottes wächst. Und es wächst dadurch, dass es in uns ist. Und wenn in uns Sünde ist, dann kann das Reich Gottes nicht in uns sein. Und die Gegenwart Gottes nicht. Und er nicht. Dann hat er keinen Platz in uns. Aber wenn wir umkehren, erleben wir, dass er in uns einzieht und dass er uns einfach so brauchen kann für sein Reich. Und wir erleben seine Gegenwart und seine innige Beziehung zu uns, wenn wir umkehren. Also es ist wirklich Freude, umzukehren, weil es gute Frucht bringt, weil es befreit, weil es Freude gibt. Umgekehrt, Sünde versperrt uns die Nähe zu Gott und macht die Beziehung zu Gott kaputt. Jesaja 59, noch so ein krasses Wort. Seht her, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. Sein Ohr ist nicht schwerhörig, sodass er nicht hört. Nein, zwischen euch und eurem Gott steht, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen. Eure Sünden verdecken sein Gesicht, sodass er euch nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt. Eure Hände, Tatsünden. Eure Finger mit Unrecht. Eure Lippen lügen, Wortsünden. Eure Zunge flüstert, Worte voll Bosheit. Keiner bringt gerechte Klagen vor. Keiner erhält ehrlich Gericht. Man stürzt sich auf Nichtigkeiten und stellt haltlose Behauptungen auf. Man geht schwanger mit Unheil, Haltungssünden und bringt Verderben zur Welt. Sünde nimmt uns die Lebensfreude. Wir können die Geschenke Gottes nicht annehmen. Wir leben unter unserem Niveau. Sünde hindert uns, unser volles Potenzial zu erreichen und verhindert, dass er uns so gebrauchen kann, wie er es könnte, wenn wir umkehren würden. Sünde hindert uns daran, in dem zu leben, was er uns schenken möchte, weil er hat viel mehr für uns bereit. Ich mache ein paar Beispiele. Die Kundschafter, die 10 Kundschafter, die gesagt haben, das schaffen wir nie, da können wir nicht reingehen in das Land. Das schaffen wir nicht, das sind Riesen. Sie haben es nicht glauben können. Okay, Unglaube ist verzeihlich, da können sie nichts dafür, dass sie an dieser Stelle Gott nicht vertrauen können, aber sie haben es ausgesprochen, sie haben den Unglauben ausgesprochen und damit ein Volk beeinflusst, dass dieses Volk dann gesagt hat, nein, wir wollen das nicht, wir haben Angst, wir gehen da nicht hin. Kaleb und Josua kommen nicht dagegen an. Und das ganze Volk fällt darauf rein, was die Mehrheit sagt. Und sie müssen 40 Jahre weiter in der Wüste umherirren. Wir können über unser Land oder unsere Gemeinde aussprechen, dass es abwärts geht. Dass es immer schlimmer wird, dass früher alles besser war, dass unsere Politiker nichts taugen. Und wenn wir das lange genug machen, glauben wir es und es geschieht. Unsere Worte haben Macht und kommen in Existenz. Genauso können wir sagen, mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Mit Gottes Hilfe geht es aufwärts. Mit Gottes Hilfe gehen wir voran. Mit Gottes Hilfe beten wir für unser Land, für unsere Politiker, für unsere Gemeinde. Wir investieren Glauben und das wird Auswirkungen haben. Ich war diese Woche beim Kreis Charismatischer Leiter in Deutschland. Ich gehöre dazu als Vineyard-Vertreterin. Und da gibt es eine Frau, die ist sehr emotional. Die ist, die betet sehr emotional, laut. Oft schreit sie beim Beten, sie weint beim Beten, sie betet lange. Außerdem scheint sie mir immer sehr unkritisch zu sein, denn sie redet fast nur Positives. Aber es ist eine Frau, durch die Gott mächtig wirkt. Sie hat innerhalb kürzester Zeit ein großes Werk aufgebaut. Und sie hat mit diesem großen Werk viele Menschen aus dem Sumpf herausgeholt. Nebenher leitet sie noch eine Gemeinde und nebenher hat sie noch ein paar erwachsene Kinder, die alle mit Jesus gehen. Dann sieht sie noch gut aus, ist modisch gekleidet und das alles zusammen. Und ich hatte ein Problem mit ihr, jahrelang. Ich konnte mit ihr nicht zusammen beten. Die hat mich platt gebetet. Und ich habe gedacht, wie kann man nur so emotional sein? Wie kann man so unkritisch sein? Immer wenn wir uns unterhalten haben, habe ich was dagegen gesetzt. So, ja, aber so positiv kann man es ja nicht sehen. Und aber, und das musst du doch auch bedenken. Und auf ihren Erfolg war ich ein bisschen neidisch. Und dann habe ich mich eher nie zu ihr gesetzt. Und diese Woche, also ich war Montag bis Mittwoch wieder beim Kreischarismatischer Leiter Deutschland und Gott hat mich überführt. Und so nach dem Motto, ey, was bildest du dir eigentlich ein? Ich gebrauche diese Frau und ich brauche sie vollmächtig. Wie kannst du sie richten? Wie kannst du sie richten? Wie kannst du dich über sie stellen? Und dann war es so, dass ich mich am ersten Abend mit ihr zum Abendessen zusammengesetzt habe. Es war zufällig. Wir saßen uns gegenüber. Und dieses Gespräch also es war noch bevor wir zusammen gebetet hatten. Wir haben ja immer mehrere Gebetsabende. Also am ersten Abend geht es dann eher so um alles Mögliche und um uns selber. Und am zweiten Abend geht es um unser Land, wofür wir gebetet haben. Und dann habe ich mit ihr zusammengesessen und Gott hat mich so berührt durch diese Frau. Der hat mich so berührt. Das war für mich so herausfordernd, ermutigend, glaubensstärkend, vertrauensschaffend im Blick auf Gott, nachdenkenswert und das war so, so, so gut. Und in mir ist was passiert in diesen 3 Tagen und da sind mehrere, wo ich eher im Abstand, also ein bisschen Abstand war vom Stil her. Also sind einfach krasse Pfingstler drin. Da muss man beim Beten echt schauen, dass man überhaupt dazwischen kommt. Und ich habe das aber am Gebetsabend für Deutschland dann mal leise versucht und die haben mich gar nicht gehört. Die haben einfach weiter gebetet. Und dann habe ich halt auch laut gebetet und das war gut. Das kann ich auch, aber es ist ungewohnt. Und dann dachte ich, ah, wir sind manchmal so brav hier, auch bei uns. Können da was von haben, so eine Scheibe uns von abschneiden. Aber okay, es war zunächst mal für mich. Was ist durch meine Sünde passiert? Ich konnte den Segen, den Gott mir durch diese Frau geben wollte, nicht erhalten, weil ich verschlossen war, ihr gegenüber, durch mein Richten, durch meinen Neid und durch meine Ablehnung. Puh. Ja, und das finden wir im Neuen Testament auch. Jesus sagt einmal, wir bekommen den Lohn eines Propheten nur, wenn wir den Propheten als Propheten anerkennen, wenn wir ihn als Propheten willkommen heißen. Gott will uns durch den anderen beschenken, er kann es aber nicht, wenn wir den anderen ablehnen. Und das steht in Matthäus 10. Also wenn wir sagen, ey, diese Propheten hier vorne, ne? Also, und die dann so Bildchen haben und denen das sagen, ja, was, das ist doch selbst ausgedacht, das ist doch nichts von Gott. Ey, was sollen wir denn damit? Was tun wir damit? Wir stellen uns drüber und wir können nicht empfangen, was Gott uns durch sie schenken möchte. Es ist nicht lupenrein alles von Gott, natürlich nicht. Das müssen wir dann auch unterscheiden. Aber es ist was von Gott drin. Immer wieder. Und Gott will uns durch sie beschenken. Wenn hier jemand predigt und ihr denkt, ach du Schreck, der oder die wieder. Hätte ich ja auch zu Hause in meinem warmen Bett bleiben können. Mag ich nicht. Hat doch nichts zu sagen. Dann stellen wir uns drüber und können uns nicht beschenken lassen. Was Gott uns durch diesen Menschen schenken möchte. Und er möchte uns durch jeden Menschen beschenken. Oder es steht hier jemand und jemand denkt, oh, wieso stehe ich da eigentlich nicht? Ich würde auch gerne mal. Und ich bin neidisch auf die Gaben des anderen, dass jemand anders so gut reden kann, zum Beispiel. Und ich selber es nicht kann. Oder so tolle Präsentationen machen kann. Oder so schön singen kann. Und Gott möchte uns beschenken durch den anderen Menschen. Und wir versperren uns und kriegen den Segen nicht. Oder durch eine andere Gemeindebewegung. Das können wir auch auf andere Konfessionen ausdehnen. Ach, die Katholiken mit ihrer Maria und mit ihren Heiligen. Oh, Ibaba. Okay, es gibt nicht alles, wir können nicht alles verstehen, wir müssen ja auch nicht alles teilen und so. Aber wir entdecken die Schätze erst, wenn wir dieses richten lassen. Haltungssünden, Gedankensünden. Es ist übrigens Jesus ähnlich gegangen. Tatsächlich wurde Jesus in seiner Heimatstadt abgelehnt. Warum? Die kannten ihn. Die haben gesagt, ach, das ist doch der Zimmermannssohn. Wir kennen doch seinen Vater, den Josef. Was soll denn der uns sagen? Und er konnte in Nazareth nur wenig Wunder tun. Klar, sie kannten wahrscheinlich auch seine Schwächen. Vielleicht hatte er ja auch welche, auch wenn er sündlos war. Vielleicht hatte er auch ein paar Schwächen. Und die kannten die. Und deshalb haben sie sich verschlossen. Ich glaube, wir versperren oft die Türen gegenüber Gott, wenn er uns beschenken will, weil wir etwas ablehnen, weil wir Menschen ablehnen, durch die Gott an uns wirken will. Und Gott will uns durch jeden Menschen etwas schenken. Das können wir jetzt alles durchgehen. Das gilt für unser Land. Lasst uns nicht negativ reden über die Politiker. Es gab letztens einen Post im Internet, in Facebook über die Trump-Wahl von Johannes Hartl. Johannes Hartl kennen einige, der leitet das Gebetshaus in Augsburg, macht Riesenkonferenzen. Die erwarten dieses Jahr im Januar 11.000 Leute. Das ist Wahnsinn. Ein ganz junger Mann, also unter 40. Ja, für meine Begriffe ist der jung. Ich meine, mit unter 40 eine Konferenz mit 11.000 Leuten, das ist schon was, ne? Und er hat gepostet, lasst uns aufhören mit unserem negativen Reden. Freude kommt sofort, wenn ihr um Vergebung bittet. Es war wirklich so, ich habe um Vergebung gebeten. Also nicht die Frau, weil die wusste ja gar nicht, dass ich abgelehnt habe. Das muss man da nicht tun. Ne? Wenn man das nur in Gedanken hatte, muss man das nicht den Leuten sagen. Also ich vergebe dir jetzt, dass du immer so komisch drauf warst. Oder ich bitte dich um Vergebung, dass ich dich abgelehnt habe. Das ist fürchterlich. Dann fragt man sich, ey, wieso hat der mich denn abgelehnt? Aber ich habe sofort gemerkt, ich konnte von ihr empfangen und ich konnte auch von den anderen empfangen, wo ich vorher erst vielleicht eher neidisch war, so ein Peter Wenz mit seiner riesigen Gemeinde und er ist immer gut drauf, immer wenn ich ihn treffe, jedes Mal. scheint ihm immer gut zu gehen, ich weiß nicht, wer das macht, aber es ist offensichtlich der Herr. Und ich denke, nein, ich will nicht mehr, also... Ja? Und dann habe ich gemerkt, dass Gott mich so aufgebaut hat, so aufgebaut, so beschenkt, so mit neuem Glauben erfüllt hat, so mit neuer Freude erfüllt hat. Und ich glaube, das möchte er tun. Okay. Jesus, danke. Danke, dass du uns zur Umkehr rufst. Danke, dass du uns dazu rufst, unsere Sünde zu bekennen. Ob es jetzt Tatsünden, Wortsünden oder Haltungssünden sind. Danke, dass du uns als heiliger Gott begegnest und ich bitte dich, dass du es tust und dass du uns tatsächlich überführst und dass du es nicht zulässt, dass wir lange mit unseren jeweiligen Sünden rumlaufen, sondern dass wir es merken und umkehren können und um Vergebung bitten, damit du uns die ganze Fülle geben kannst, die Fülle deines Geistes, die Fülle deiner Liebe, die Fülle deiner Kraft. Und dass du uns gebrauchen kannst und dass wir das erleben, dass dein Reich wächst, auch durch uns, in jeglichem Umfeld, in dem wir uns bewegen.